Ja, wir wollen heute weitermachen mit dem Buch der Offenbarung. Wir kommen heute zu einem neuen Abschnitt, nämlich zu Kapitel 4, wo wir den Thron Gottes sehen und den, der auf dem Thron sitzt. Und dann Kapitel 5, wo wir das Lamm Gottes sehen und die Anbetung des Lammes. Diese beiden Kapitel gehören gewissermaßen zusammen und sind eine Einleitung, auch wieder eine Erklärung für das, was danach kommt, nämlich die Gerichte Gottes, die über die Erde kommen. Die haben ihren Ausgang hier im Himmel. Zunächst möchte ich nochmal zurückgehen auf die Einteilung der Offenbarung. Die Einteilung, die nämlich das Buch der Offenbarung selbst macht, nämlich in Kapitel 1, Vers 19, da wird Johannes aufgefordert zu schreiben. Und es heißt hier, schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Also er soll drei Dinge aufschreiben. Erstens, was er gesehen hat. Das ist der erhöhte Christus, den er in Kapitel 1 gesehen hat. Dann das, was ist. Das sind die sieben Gemeinden, die in Kapitel 2 und 3 beschrieben werden, also die Gemeindezeit. Und dann haben wir eben ab Kapitel 4 den dritten Teil des Buches, was nach diesem geschehen wird. Und das sehen wir natürlich auch schon in Vers 1 von Kapitel 4. Da heißt es nämlich, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Also hier haben wir eine Selbsteinteilung der Offenbarung in drei Teile. Zwei Teile, die, sag mal, vom Text her sehr kurz sind, nämlich das Kapitel 1, was du gesehen hast, Kapitel 2 und 3, die sieben Gemeinden und was nach diesem geschehen wird, all die Ereignisse, die danach geschehen, nämlich nach der Gemeindezeit. Von daher, wir haben jetzt diesen neuen Abschnitt ab Kapitel 4. Diese Einteilung hatten wir bereits betrachtet im Detail, nämlich als wir uns der Einladung zur Offenbarung selbst beschäftigt haben. Ich möchte jetzt das Kapitel vorlesen, Offenbarung Kapitel 4. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach, komm hier herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thron sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall, und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel, ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. So viel das Kapitel 4. Wir werden heute nur die ersten Verse von diesem Kapitel schaffen, also uns eine Weile damit beschäftigen. Was wir hier sehen, ist eben die Anbetung Gottes im Himmel. Und ich werde gleich noch darauf eingehen, dass hier der Vater gemeint ist, während in Kapitel 5 das Lamm in Erscheinung tritt. Und das Lamm ist natürlich der Sohn Gottes, das Lamm, das geschlachtet worden ist und das dann das Buch entgegennimmt und die Siegel öffnet. Und so sehen wir hier schon etwas Wichtiges für uns in Bezug auf die Anbetung. Die Bibel lehrt uns, wir sollen den Vater anbeten, und die Bibel lehrt uns auch, wir sollen den Sohn anbeten. Darüber hinaus sollen wir niemanden anbeten. Da haben wir einfach hier das biblische Vorbild, und wir haben sogar ein Beispiel in der Offenbarung selbst, wie Johannes den Engel, der ihm diese Sachen zeigt, anbeten möchte, also vor ihm niederfällt, und der Engel dann zu ihm sagt, tue es ja nicht, bete Gott an. Die Anbetung eben hier des Vaters und dann des Sohnes auch als Vorbild für uns, dem wir folgen sollen. Wir wenden uns also jetzt dem zu, was nach diesem Geschehen wird. Und vielleicht ist es dem einen oder dem anderen aufgefallen, dass in Offenbarung 1 eben geschrieben steht, was nach diesem Geschehen wird. Und hier in Kapitel 4 steht, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. In Kapitel 1 einfach, es wird geschehen. Und hier die Aussage, es muss geschehen. Und dadurch sehen wir, dass all das, was passiert, diese schlimmen Gerichte und diese schlimme Zeit, die über die Erde kommt, muss geschehen. Das muss geschehen. Es ist von Gott so bestimmt. Und Gott verfolgt dann natürlich auch gewisse Ziele damit, mit dieser schlimmen Zeit, die über die Erde kommt. Ein Ziel, das hatten wir auch schon betrachtet, ein Ziel ist, dass das Volk Israel zur Buße gebracht wird und am Ende dieser Zeit das ganze Volk Israel, alle, die diese Zeit überleben, zur Buße und zur Umkehr gebracht werden. Und ein weiteres Ziel ist, ein Ende zu machen mit der Gottlosigkeit auf dieser Welt und letztendlich die Herrschaft Gottes danach dann über diese Welt aufzurichten. Es muss also geschehen, es ist Teil von Gottes Plan. Es ist eine Zeit, wo es oft so scheint, dass die Sünde überhand nimmt, dass der Widersacher gewinnt, aber wir wissen, es wird so ablaufen, wie Gott es vorausgesagt hat, und am Ende wird Gott als der Sieger hervorgehen. Was wir auch sehen, als die Gemeinde sich zu diesem Zeitpunkt im Himmel befindet und nicht mehr auf der Erde, nämlich die 24 Ältesten repräsentieren die Gemeinde, das werden wir noch betrachten und ich werde das begründen. Die Gemeinde befindet sich im Himmel und von daher sehen wir, dass zwischen Kapitel 3, wo die Gemeinde noch auf der Erde war, und Kapitel 4 die Entrückung stattgefunden hat. Denn die Gemeinde ist jetzt im Himmel und betet Gott an. Bevor also die Gerichte über die Erde kommen, haben wir diese beiden wichtigen Kapitel, Kapitel 4 und 5, wo Gott angebetet wird, wo er gelobt wird. Und ja, von ihm gehen dann die Gerichte aus über die Erde. Das zeigt uns ganz klar, bei allem, was kommt, da kommen auch teilweise Ungerechtigkeiten, die von Menschen ausgehen. Bei allem, was kommt, hat Gott letztendlich die Kontrolle. Obwohl wir natürlich nie sagen können und dürfen, Gott sündigt, das tut er nicht. Aber er lenkt die Ereignisse souverän, dass er auch die Taten sündiger Menschen in die Bahnen lenken kann, in denen er sie haben möchte, ohne sich selbst der Sünde schuldig zu machen. Hat die Entrückung also stattgefunden? Und wir hatten schon mehrfach jetzt Gründe betrachtet, warum die Entrückung vor dieser siebenjährigen Trübsalszeit stattfinden muss. Wir werden heute nicht all die Gründe betrachten, die sich aus anderen Bibelstellen ergeben, wie Johannes 14, 1. Thessalonicher 5, Vers 9 und so weiter. Das sind ja alles wichtige Bibelstellen, wo es heißt, dass die Gemeinde nicht zum Zorngericht bestimmt ist. Das werden wir heute nicht wiederholen. Wir werden heute nur Dinge betrachten, die sich aus der Offenbarung selbst heraus ergeben. Ja, wer da noch Zweifel hat, ob die Entrückung vor der Trübsalzeit stattfindet oder nicht, dem möchte ich auch Mut machen, auch die anderen Predigten dazu anzuschauen. Erstmal die Entrückung selbst wird gelehrt in 1. Thessalonicher 4, Vers 17, ohne einen genauen Zeitpunkt anzugeben. Es heißt, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken. Ja, zusammen mit ihnen, das sind die, die auferweckt werden, die in Christus Entschlafenen, das ist Vers 16. Wir kommen zwar nachher noch auf Vers 16 zurück, aber ich lese jetzt trotzdem beide Verse mal zusammen vor. Und zwar den Vers 16 und den Vers 17. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Also hier sehen wir einfach diese Tatsache der Entrückung, erfolgt gleichzeitig mit der Auferweckung der in Christus Entschlafenen. Und die in Christus Entschlafenen, das sind die Gläubigen, die in Christus waren, die an Christus geglaubt haben, also die Gläubigen der Gemeindezeit. Und es heißt dann, so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Hier sehen wir diese Verheißung, die Entrückung kommt und wir sind alle Zeit beim Herrn. Und wenn wir das kombinieren mit Johannes 14, dann sehen wir, dass der Jesus sagt, ich komme, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr da seid, wo ich bin. Auch hier wird ein Ereignis gelehrt, dass der Jesus kommt, um uns zu sich zu nehmen. Dass wir bei ihm sind, in den Wohnungen, die er uns bereitet hat. Und hier sehen wir, dass es zu unterscheiden von der sichtbaren Wiederkunft auf die Erde, wo der Herr auf die Erde kommt, um zu richten und erstmal auf der Erde zu bleiben, um dieses Gericht eben auszuüben. Hier haben wir ein Ereignis, wo er kommt, wo wir ihm in der Luft begegnen und dann zu ihm geholt werden, damit wir bei ihm sind. Also ein anderes Ereignis, das anders beschrieben wird als die sichtbare Wiederkunft des Herrn auf die Erde. Jetzt eben die Gründe, die sich selbst aus der Offenbarung ergeben. Wir haben in Kapitel 2 oder 1, 2 und 3 immer wieder die Erwähnung der Gemeinde. Ab Kapitel 6, wo die Gerichte losgehen, wird die Gemeinde nicht mehr erwähnt. Es werden eben nur noch Heilige erwähnt. Ja, das sind Menschen, die danach zum Glauben gekommen sind. Die werden aber nicht als Gemeinde bezeichnet. Ja, die Gemeinde, die tritt natürlich in Erscheinung an bestimmten Situationen als diejenigen, die Gott anbeten. So wie zum Beispiel hier in Kapitel 4 und 5 und in anderen Stellen, wenn Gott gewisse Gerichte über die Erde bringt, wird die Gemeinde stets als im Himmel beschrieben, betrachtet in Form der 24 Ältesten. Erst als die Frau des Lammes in Kapitel 19, Vers 7, kurz vor Jesu Wiederkunft, da sehen wir ja wieder die Gemeinde. Also während dieser ganzen Gerichte heißt es nie, das Gericht Gottes kommt über die Gemeinde. Wir wissen auch, dass die Gerichte Gottes ein ganz anderes Ziel haben, nämlich am Ende zu machen, wie ich erwähnt hatte, mit der Gottlosigkeit in dieser Welt und nicht etwa die Gläubigen zu richten, weil die Gläubigen sind eben nicht für dieses Zorngericht, was ja letztendlich diese Gerichte darstellen, bestimmt, sagt uns die Bibel ausdrücklich. Ein weiterer Punkt ist, wenn wir Kapitel 2 und 3 betrachten, heißt es ganz oft, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also eine Ermahnung an die Gemeinden, die wir immer wieder in Kapitel 2 und 3 finden. Danach kommt dieser Aufruf, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, nicht mehr vor. Es kommt aber einmal die Ausdrucksweise vor, wer ein Ohr hat, der höre. Ohne den Zusatz, was der Geist den Gemeinden sagt, nämlich in Kapitel 13, Vers 9. Dadurch sehen wir, das ist jetzt eine Ermahnung allgemein an die Menschheit, aber nicht spezifisch an die Gemeinde, weil die Gemeinde ist ja eben bereits im Himmel. Ein weiterer Punkt ist, in Offenbarung 3, Vers 21 wird der Herr Jesus beschrieben als derjenige, der mit dem Vater auf dem Thron sitzt. In Kapitel 5 wird das Lamm aber nicht so beschrieben, sondern das Lamm steht und das Lamm nimmt das Buch entgegen aus der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt, nämlich vom Vater. Wir sehen also auch hier, die Funktion des Herrn Jesus hat sich geändert. Er sitzt auf dem Thron eben in Kapitel 3, Vers 21 und das tut er jetzt auch, meistens in bestimmten Situationen nicht. Eine Situation ist zum Beispiel, um Gläubigen beizustehen. Bei der Steinigung von Stephanus sehen wir, wie der Herr Jesus steht. Ja? Und das ist die Fürbitte, die er ausübt für den Stephanus, die er ausübt für die Seinen. Dann haben wir natürlich diese Selbsteinteilung der Offenbarung, diese Unterscheidung in was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschehen wird. Was ist, das ist einfach die Gemeindezeit. Ja? Wir sind jetzt in der Gemeindezeit, das ist das, was ist. Und was nach diesem geschehen wird, ist das, was nach der Gemeindezeit passiert. Ja, nachdem die Gemeindezeit vorbei ist. Das ist also nicht mehr, was ist. Und dann eben die 24 Ältesten selbst, die jetzt im Himmel sind, auch die unterstützen diese Sicht, dass sich die Gemeinde im Himmel befindet. Und das sind alles Punkte, die sich eben aus der Offenbarung ergeben. Diese anderen Punkte, ja, dass die Gemeinde zum Beispiel nicht zum Zorngericht bestimmt ist oder Johannes 14, sind immer die Hauptpunkte, die auch genannt werden, ja, für die Unterstützung der Entrückung vor der Trübsalzeit. Und es sind auch tatsächlich gewichtige Punkte, aber wir sehen hier, dass wir es schon aus der Offenbarung selbst sehen können, dass die Entrückung vor der Trübsalzeit stattfindet und eben zwischen Kapitel 3 und 4 stattgefunden hat. Wir lesen in Kapitel 4, Vers 1 von dieser geöffneten Tür. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Also Johannes wird jetzt aufgefordert, heraufzukommen, sozusagen durch diese Tür zu gehen, um die nächste Vision zu sehen, um zu sehen, was nach diesem geschehen muss. Wir haben hier also direkt eine Aufforderung, die sich erstmal auf Johannes bezieht. Eben eine Aufforderung, eine weitere Vision zu sehen. Manche haben gesagt, ja, diese Tür und diese Aufforderung kommen hier herauf, da ist selbst die Entrückung gemeint, weil man soll ja hinaufkommen in den Himmel, also ist das ein Bild für die Entrückung der Gemeinde. Hier muss man natürlich sagen, der direkte Bezug ist einfach Johannes. Johannes wird aufgefordert, eben heraufzukommen, um diese Vision zu sehen. Was aber nicht auszuschließen ist, dass das eine symbolische Bedeutung hat. Oft sehen wir in der Bibel, dass Propheten etwas tun sollen, was eine Vorschattierung auf etwas ist, was passieren wird. Und das muss man natürlich mit Vorsicht sagen. Aber es ist schon interessant, dass diese Aufforderung heraufzukommen genau dann an Johannes ergeht, wo die Entrückung ja stattgefunden haben muss, also wo es um Ereignisse geht, die nach der Entrückung praktisch stattfinden. Deswegen könnte das durchaus eine Vorschattierung auf die Entrückung der Gemeinde darstellen. Johannes sagt, sogleich war ich im Geist. Und wenn wir da zum Beispiel die Aussage von Paulus betrachten, der davon spricht, dass er von einer Person weiß, die in den dritten Himmel entrückt worden ist, ja, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, haben wir hier eben eine ähnliche Situation. Er war im Geist und dann schaute er die nächste Vision. Das heißt, er wurde selbst gewissermaßen in den Himmel versetzt, ja, um diese Vision dann zu schauen. Die Aussage, und sogleich war ich im Geist in Vers 2, erinnert natürlich auch an Offenbarung 1, Vers 8. Das heißt, ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune, die sprach, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind. Also hier haben wir auch diese Stimme. Wir haben auch die Aussage, ich war im Geist, um eben diese Vision zu sehen. Nur hier wird eben nicht erwähnt, dass er in den Himmel hinaufging, sondern das geschieht erst eben hier in Kapitel 4. Und was klar ist, in Kapitel 4 heißt es, und die erste Stimme, die gleich einer Posaune mit mir reden, die ich mit mir reden gehört hatte, dass nämlich genau diese Stimme, die auch in Kapitel 1 mit dem Johannes geredet hat, das ist der Herr Jesus. Ja, der Jesus sagt von sich, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Also er hört wieder die Stimme des Herrn gleich einer Posaune, die ihm dann eben diese Aufforderung gibt. Und was er nun sieht, Er sieht, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Also er hat hier das Vorrecht, den Thron Gottes zu sehen. Ja, manche Übersetzungen drücken das ein bisschen anders aus, wie dass der Thron erst dorthin gestellt wurde. Aber vom griechischen Verb her ist es einfach stand. Der Thron stand da. Es ist der Thron, von dem Gott aus regiert, von dem er herrscht. Und deswegen ist es wirklich nicht irgendwie der atmosphärische Himmel, in den er entrückt worden ist, sondern der Himmel, der selbst als Wohnort Gottes bezeichnet wird und den eben Paulus den dritten Himmel nennt. Von dort herrscht Gott, von dort regiert er. Und das erinnert uns auch an das Alte Testament, nämlich an Daniel 7, Vers 9. Da durfte Daniel auch etwas sehen. Es war folgendes: Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Also um wen geht es? Wen sieht er auf dem Thron? Ja, ich hatte es schon vorweggenommen, es geht um den Vater. In Kapitel 5 dann um den Sohn. Und wir wissen das deswegen, weil wir hier die beiden interagieren sehen. Weil manche sagen, ja, Kapitel 4, diese Erscheinung, die er da hat, bezieht sich auch auf den Sohn. Aber dann würde das Lamm praktisch das Buch von sich selbst entgegennehmen. Und besser passt es, dass es wirklich der Vater ist und der Sohn. Und wir sehen ja auch, dass der Heilige Geist auch gegenwärtig ist. Wir können also sagen, der dreieinige Gott ist hier gegenwärtig im Himmel. Hier eben der Vater. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Also so wird er beschrieben. Wir sehen erstmal, dass es nicht sehr viele Details gibt. Es wird nur gesagt, seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich. Auch da werden wir drauf eingehen. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Also bevor wir darauf eingehen, die Frage, kann man den Vater überhaupt sehen? Und sind diese beiden Visionen, die hier beschrieben werden in Daniel und in der Offenbarung, ein Widerspruch zu gewissen anderen Aussagen der Bibel? Wir müssen natürlich sehen, dass wir in der Bibel keine Widersprüche haben. Wir haben natürlich Dinge, die in unserem Verständnis sich widersprechen, weil unser Verständnis begrenzt ist. Deswegen werden wir immer wieder, wenn wir die Bibel lesen, an Stellen stoßen, wo wir sagen, das scheint ja im Widerspruch zu stehen zu einer anderen Aussage aus der Bibel. Ich habe das schon oft so erlebt. Und was ich dem Herrn sei Dank auch oft erleben durfte, ist, dass als ich gewachsen bin im Glauben, die Erkenntnis im Wort zugenommen hat, dass sich viele Widersprüche aufgelöst haben. Deswegen ist die richtige Vorgehensweise, wenn wir auf scheinbare Widersprüche stoßen, nicht sagen, die Bibel ist ja falsch, sondern zu sagen, ich bin falsch. Ja? Mein Verständnis ist begrenzt und Gott kann mich eines Besseren belehren und es gibt Dinge, die werden wir tatsächlich erst verstehen, wenn wir beim Herrn sind. Wir wissen aber, Gott ist vollkommen und der Heilige Geist, der das Wort inspiriert hat, ist vollkommen und er hat natürlich bei dem Werk der Inspiration keine Fehler gemacht. In Johannes 1, Vers 18, und das wurde ja geschrieben, nachdem diese Vision von Daniel war, wird uns gesagt: Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und der Jesus selbst sagt auch, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also die Bibel lehrt uns eindeutig, dass der Sohn Gottes uns den Vater offenbart. Und das Sehen, wer den Sohn gesehen hat, den Vater gesehen, bedeutet nicht, dass er ihn bildlich gesehen hat, sondern dass er seine Eigenschaften mehr und mehr einfach erkennt, dass er ihn kennenlernt, dass er ihn kennt und durch den Sohn eben weiß, wie der Vater ist. Überhaupt die Beziehung zu Jesus Christus ermöglicht uns erst, den Vater zu kennen. Wir können den Vater nicht kennen ohne den Herrn Jesus Christus, ohne wirklich in ihm zu sein, durch ihn gerettet worden zu sein. Also hier haben wir diese Aussage. Um das zusammenzukriegen, müssen wir einfach sehen, das, was hier beschrieben wird, sind Visionen, sowohl in Daniel als auch in der Offenbarung. Und diese Visionen zeigen uns nicht das Wesen Gottes, sondern zeigen uns ein Bild, das ein Hinweis ist auf gewisse Eigenschaften Gottes. Und diese Eigenschaften, die durch diese Steine zum Ausdruck gebracht werden, die werden wir jetzt gleich auch noch betrachten. Ja, so sehen wir, dass diese Beschreibung, wenn sie auch ähnlich sind, die uns gegeben werden, nicht eins zu eins identisch sind. Und dadurch, dass sie nicht identisch sind, sehen wir, hier ist nicht das eindeutige Aussehen des Vaters beschrieben, sondern es ist ein Hinweis in dieser Vision auf gewisse Eigenschaften. So wird zum Beispiel in Daniel gesagt, es ist der Hochbetagte, und mancher hat das dazu verleitet, ein Bild vom Vater zu malen mit einem langen Bart, der auf einer Wolke sitzt und herrscht oder auf dem Thron sitzt und herrscht. Aber wir sollen uns Gott nicht vorstellen als alten Mann. Ja, hochbetagt heißt hier einfach die Ewigkeit Gottes. Gott ist ewig. Und auch in Bezug auf den Sohn wird uns gesagt, er ist ewig. Genau das drückt auch hier Johannes aus. Und deswegen schauen wir uns jetzt das an, was uns Johannes möglicherweise sagen möchte oder Gott dem Johannes und dadurch auch uns sagen möchte mit dieser Beschreibung. Also es geht um Eigenschaften des Vaters. Und wir haben hier erstmal die Aussage, und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich. Wir fangen mal mit Jaspis an. Dieser Stein wird auch erwähnt am Ende der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 11, welche die Herrlichkeit Gottes hat und ihr Lichtglanz gleich dem köstlichsten Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. Ja, also das wird auch eine Eigenschaft der Stadt Gottes sein. Und der Jaspisstein, ja, der ist ein durchsichtiger Stein, ein kristallheller wird hier beschrieben und er wird beschrieben als der köstlichste Edelstein. Ganz sicher können wir es nicht sagen, aber es könnte wie ein Diamant sein. Diamant war schon seit tausenden von Jahren ein sehr köstlicher Stein, auch wenn es nicht immer und überall der köstlichste war, aber das könnte eben ein Hinweis darauf sein. Und dann haben wir den weiteren Stein, den Sardisstein, der wird als feuerroter Stein beschrieben. Auch der kommt vor in Offenbarung 21, nämlich in Vers 20. Der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardis, der siebte ein Chrysolith und so weiter. Also hier haben wir diesen Sardisstein. Und für was könnten nun diese beiden Steine stehen? Der eine Stein, eben ein kristallheller Stein, ja, der auch hier mit dem Lichtglanz in Verbindung steht. Und der zweite Stein, ein feuerroter Stein. Und wenn wir das so betrachten in der Bibel, dann sehen wir hier tatsächlich eine Verbindung. Und zwar der Lichtglanz Gottes. Wenn der Lichtglanz Gottes in Erscheinung tritt, dann steht das oft in Verbindung mit der Heiligkeit Gottes, dass Gott heilig ist, dass er ein heiliger Gott ist. Wenn Feuer erwähnt wird in der Bibel in Verbindung mit Gott, dann steht das eben oft mit der Gerechtigkeit Gottes, die im Gericht sich zeigt. Also mit Gott, der wirklich ein Richter ist, der auch Gericht ausübt. Und so haben wir hier wichtige Eigenschaften Gottes, die hier zusammenkommen. Seine Heiligkeit. Die Heiligkeit führt er dazu auch, dass er Sünde hasst, dass er Sünde nicht dulden kann. Und somit kommen wir da zum nächsten Punkt, zu der Gerechtigkeit. Ja, die Gerechtigkeit Gottes führt zum Gericht. Wenn Gott gerecht ist, muss er Sünde strafen, muss er Sünde richten. Er kann Sünde nicht einfach so ungestraft lassen. Sünde muss immer bestraft werden. Und in vielen Stellen in der Bibel sehen wir, wie Gott sich aufmacht, um zu strafen. Und nun überlegen wir natürlich, wie ist es bei uns? Wir haben doch auch gesündigt und werden wir bestraft oder nicht? Die Bibel sagt, Sünde muss immer bestraft werden, aber dass der Herr Jesus, wenn wir an ihn glauben, unsere Stelle eingenommen hat und die Strafe an unserer Stelle getragen hat. Das heißt, auch unsere Sünden wurden bestraft, nämlich der Herr Jesus hat die Strafe getragen. Der Gerechtigkeit Gottes wird Genüge geleistet, da immer die Sünde bestraft wird. Bei den Gläubigen hat aber die Strafe Jesus getragen und die Ungläubigen müssen die Sünde selbst bezahlen im ewigen Gericht, was sie deshalb nie bezahlen können. Und deswegen ist das Gericht auch ewig. Zum Beispiel in Offenbarung 1, Vers 14 sehen wir, sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie Feuerflamme. Also seine Augen wie Feuerflamme, Wir sehen auch hier diese Verbindung mit der Tatsache, dass er richten wird, dass seine Augen alles sehen, dass er alles weiß und auch die Sünde sieht und auch die Sünde richten wird. Dann auch im Alten Testament, Hesekiel 1, Vers 4. Und ich schaute und siehe, ein Sturmwind kam von Norden her, eine große Wolke und loderndes Feuer von einem Strahlenglanz umgeben. Mitten aus dem Feuer aber glänzte es wie Goldschimmer. Also auch Gott, der sich aufmacht, eben zu strafen, eben Gericht zu üben, in dem Fall über das Volk Israel. Wir sehen hier beide Elemente, sowohl den Strahlenglanz als auch ja, das lodernde Feuer, was eben für das Gericht Gottes steht. Wir haben diese Steine auch anderswo in der Bibel, nämlich auf dem Brustschild des Hohenpriesters. Das Brustschild soll mit Steinen besetzt werden, nämlich je ein Stein für jeden Stamm des Volkes Israel. Das heißt hier in 2. Mose 28, Vers 17, und besetze es mit eingesetzten Steinen, 4 Reihen von Steinen, eine Reihe, Sardis, Topas und Smaragd, die erste Reihe. Das ist nach der Elberfelder Übersetzung. Und der erste Stein bezieht sich auf Ruben, auf den Erstgeborenen. Und Ruben heißt wörtlich übersetzt, siehe, ein Sohn. Dann haben wir die vierte Reihe, Chrysolit und Onyx und Jaspis. Mit Gold sollen sie eingefasst sein in ihren Einsetzungen. Also der letzte Stein, der Jaspis. Wir haben also den ersten Stein und den letzten. Und der letzte Stein bezieht sich auf Benjamin. Und Benjamin bedeutet der Sohn meiner Rechten. Und dadurch könnten sich jetzt zwei Folgerungen ableiten. Die eine ist der Bezug auf Israel. Wir haben den ersten und den letzten der Stämme oder von der Geburtsreihenfolge, den ersten und den letzten. Könnte eben Hinweis darauf sein, dass viele der Ereignisse, die jetzt kommen, einen Bezug zu Israel haben, dass Israel eine Zukunft hat und dass Israel am Ende auch gerettet werden wird und eine wichtige Rolle dann im Heilsplan Gottes noch einnimmt. Eine weitere Möglichkeit ist der Bezug zu den Namen Ruben und Benjamin, siehe ein Sohn und der Sohn meiner Rechten, nämlich auf Jesus Christus, der Sohn Gottes. Es ist der Sohn, der sich zu Rechten Gottes gesetzt hat, der Sohn seiner Rechten. Und so sehen wir hier auch die wichtige Rolle des Herrn Jesus bei all dem, was jetzt kommen wird. Wir gehen dann weiter und haben die Beschreibung des Thrones. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und Sardisstein gleich, das hatten wir gesehen, und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Hier haben wir einen Regenbogen rings um den Thron. Und der wird auch genauer beschrieben oder charakterisiert. In seinem Aussehen glich er einem Smaragd. Und der Smaragd ist ein grünlicher Edelstein. Und dadurch sehen wir in diesem Regenbogen, der hier zu sehen ist, ist offenbar die Farbe grün, kommt diese sehr häufig vor. Also es ist nicht exakt der Regenbogen, den wir sehen, sondern hier haben wir einen Regenbogen, der offenbar ja, verschiedene grünliche Farben hat, so wie es ja auch Smaragde in unterschiedlichsten Grüntönen gibt. Von dunkelgrün bis hellgrün glänzend. Was bedeutet der Regenbogen in der Bibel? Wir haben das erste Mal einen Regenbogen, nämlich nach der Sintflut, 1. Mose 9, Vers 16. Er wird schon davor erwähnt und hier wird er jetzt nochmal beschrieben, 1. Mose 9, Vers 16, darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott und allem lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Und Gott verspricht ja in diesem Zusammenhang, nie mehr die Erde durch eine Sintflut hinwegzuraffen. Er verspricht praktisch dieses Gericht, das damals über die Sünde der Menschen kam, über die Erde kam, nicht zu wiederholen. Und somit wird der Regenbogen zu Recht mit der Gnade Gottes in Verbindung gebracht. Er richtet seinen Bund auf mit allem Lebendigen und er verspricht sozusagen seine Gnade, er verspricht solch ein Gericht nicht mehr zu bringen. Und deswegen der Regenbogen steht hiermit in Verbindung. Gott sieht ihn an, jedes Mal, wenn so ein Bogen sich in den Wolken befindet, und er denkt an diesen ewigen Bund, dass solch ein Gericht nicht nochmal kommen wird und somit ein Regenbogen für das Bild der Gnade Gottes. Und damit können wir auch sagen, dass wenn auch jetzt viele Gerichte über die Erde kommen werden und das schreckliche Gerichte sein werden, wird Gott auch gnädig sein, wird es auch Gnade geben. Und die Offenbarung schreibt uns tatsächlich, dass viele in dieser Zeit zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kommen, dass viele gerettet werden, dass viele noch umkehren inmitten all dieser Gerichte. Auch wenn es natürlich nicht die Mehrheit ist, sind es in absoluten Zahlen gesehen viele. Also inmitten all dieser Gerichte übt Gott Gnade aus. Und wenn natürlich der Höhepunkt gekommen ist und ein Ende gemacht worden ist mit der Gottlosigkeit auf dieser Welt und der Herr Jesus sichtbar wiederkommt, richtet er sein Friedensreich auf. Und die ganzen Ereignisse der Trübsalzeit sollen ja auch letztendlich dahin führen, dass Gott dann die Herrschaft antritt. Auch in Hesekiel 1, Vers 28 sehen wir die Erwähnung des Regenbogens. Wie der Bogen aussieht, der an einem Regentag in den Wolken erscheint, so war auch der Glanz ringsum anzusehen. So war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Als ich sie sah, fiel ich auf mein Angesicht und ich hörte die Stimme von einem, der redete. Also Hesekiel sieht hier auch einen Regenbogen. Er erwähnt jetzt nicht ein Aussehen wie ein Smaragd, sondern er erwähnt einfach einen Regenbogen, ja, wie der Bogen, der in den Wolken erscheint. Und auch das bewegt ihn zur Anbetung. Und tatsächlich ist es auch bei uns so, wenn wir diese Beschreibung des Herrn sehen, wenn wir sehen, wie er heilig ist, wie er gerecht ist, auch das sollte uns zur Anbetung bewegen. Wir sollten uns nicht etwa ein Bild von Gott machen, sondern wir sollten wissen, diese Eigenschaften hat er. Und aufgrund von diesen Eigenschaften, von seinem Wesen, von dem, wie er geoffenbart ist, sollten wir ihn loben und preisen und anbeten. Wir wissen um seine Gerechtigkeit, wir wissen um seine Heiligkeit, wir wissen aber auch um seine Gnade. Und jeder, der zu Christus gefunden hat, hat diese Gnade erfahren. Weiß, dass er vom Vater zu Christus gezogen worden ist. Denn der Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Und darf deswegen auch den Vater anbeten und den Vater dafür preisen, ja, dass diese Gnade Wirklichkeit geworden ist im eigenen Leben. Damit möchte ich für heute schließen, einfach noch abschließend das mit auf den Weg geben. Wir sehen hier, und wir sehen das in vielen Situationen in der Bibel, da wo Propheten eine Vision von Gott haben und Gott sehen in seiner Herrlichkeit, fallen sie nieder und beten an. Wir selbst leben nicht in der Zeit von Träumen und Visionen. Das heißt, wir werden nicht Visionen von Gott haben, denn die Bibel sagt uns, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und wir lieben ihn, nämlich den Herrn Jesus, obgleich wir ihn nicht gesehen haben. Aber wir schauen die Herrlichkeit des Herrn durch das Wort Gottes, indem wir uns beschäftigen mit den Eigenschaften Gottes, mit seinen Werken, mit den Dingen, die er tut. Und das sollte uns verändern, und das verändert uns auch, und das sollte uns immer wieder dazu bewegen, ihn anzubeten. Also die Anbetung sollte das fördern, und das möchte ich mitgeben, jeden Einzelnen und auch mir selbst, dass wir doch wirklich danach streben, Anbeter Gottes zu sein. Er sucht solche, die ihm in Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist ihm wohlgefällig. Und wir haben allen Grund, das zu tun. Zum einen, weil wir erkennen und darüber staunen, wie er ist, weil wir staunen über seine Eigenschaften, über sein Wesen. Das bewegt uns zur Anbetung. Und wir haben natürlich auch Grund, ihm zu danken, nämlich für all das, was wir von ihm geschenkt bekommen haben. Und auch das sollten wir tun. Vielen Dank.